weiß, dass jeder mit einer gewissen Erwartungshaltung in diesen Gottesdienst kommt und jeder so seine Geschichte mitbringt und seine Frage. Und vielleicht erwische ich heute Morgen genau die Antwort für die eine Person und die andere Person geht raus und sagt, ah, das war jetzt vielleicht ganz nett, aber natürlich überhaupt nicht meine Frage oder meine Antwort. Es wird euch heute Morgen so gehen. Deswegen sage ich es gleich am Anfang, ich bin nach dem Gottesdienst noch ein paar Minuten da. Ihr dürft gerne noch mal auf mich zukommen. Und falls ihr heute Morgen sagt, hey, da ist noch eine Frage für mich offen, ich habe noch Zeit, die danach zu besprechen. Wir wollen uns ein bisschen mit dieser Frage beschäftigen, vor allem mit der Blick auf, wofür der Weg uns hin, also uns als Gemeinden, uns als Gläubige, als Gemeinschaft derer, die doch Jesus hinterhergehen wollen. Und so diese Frage, wir haben es ja eben schon im Video gesehen, so in der Historie, es gibt immer wieder Aufbrüche. Menschen, deren Namen wir kennen, weil sie etwas angefangen haben, etwas angestoßen haben, Dinge, von denen wir heute profitieren. Ja, ich komme selber aus einer gut lutherischen Landeskirche. Ich bin quasi groß geworden, wirklich so mit dem Wissen über Luther und über die Reformation. Es sind Personen, die einfach ein einschneidendes Erlebnis hatten und die Geschichte nachhaltig geprägt haben. Und ich glaube, es gehört so ein bisschen zum Wesen der Gemeinde, der Kirche dazu, sich auch immer wieder zu fragen, sich zu hinterfragen und zu überlegen, hey, was ist das für ein Weg, auf dem wir gerade unterwegs sind und wo führt der Weg uns hin? Sind wir noch richtig unterwegs? Und ich glaube, gerade in Zeiten wie heute, die ja sehr herausfordernd sind. Ja, also wenn wir in den letzten Jahren mal zurückschauen, man hat schon so den Eindruck, so die eine Krise löst die nächste ab und irgendwie man sehnt sich so, lass uns mal zur Ruhe kommen, lass uns mal kurz reflektieren, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber gerade so, wenn man den Satz schon ausgesprochen hat, kommt so das neue Erlebnis und man steht an dem Punkt und denkt sich, okay, ich habe mich an das eine noch nicht gewöhnt und muss schon auf etwas Neues mich anpassen. Es ist eine Unsicherheit drin, es ist eine Unruhe drin und ich verstehe diese Frage vor allem unter dem Aspekt, man sehnt sich so nach etwas, Gott, was gibt mir Halt? Was sind so diese Punkte, wo ich sagen kann, jetzt ich verstehe, dass es irgendwie unruhig ist und wir können nicht alles beeinflussen, aber gibt es da etwas, wo wir sagen können, das festigt uns? Das sehr Spannende an dieser Stelle finde ich, wenn wir in die Geschichte hineinschauen und wir gehen gleich in das Lukas-Evangelium und schauen uns mal an, wie war das eigentlich zu Zeiten von Jesus? Weil ich bin davon überzeugt, wenn schon etwas Halt gibt und wenn wir schon Gott fragen, dann sollten wir auch in die Bibel hineinschauen, um mal zu schauen, was hat Gott denn so in der Vergangenheit für uns bereitet. Und bei einem Blick in dieses Lukas-Evangelium, in diese Geschichte von Jesus, in die Geschichte Gott mit seinem Volk, ist mir eine Sache aufgefallen. Geschichte wiederholt sich. Und ich finde es so spannend, wenn man so die Gegebenheiten beobachtet und überlegt, wo wir heute sind und wo wir damals waren. Und vielleicht hat tatsächlich die Bibel Antworten für uns heute parat. Man mag es kaum glauben nach 2000 Jahren. Deswegen lasst mich euch kurz mitnehmen. Wir machen so einen geschichtlichen Ausflug und reisen etwa 2000 Jahre zurück in das Land Israel. Wir reisen zurück in die Zeiten von Jesus. Und jetzt, ich nehme euch mal so ein bisschen mit, ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen so die Geschichten, Jesus, der in Israel geboren wird, in Bethlehem, im Stall, weil der römische Kaiser Augustus befohlen hat, dass das Volk sich zählen lassen soll. Wir kennen Israel als Land, das unter römischer Herrschaft steht, erobert von einer fremden Macht und jetzt in so einem gewissen Konflikt steht. Ein Land, das versucht, sich seine eigene Identität zu bewahren und gleichzeitig äußere Einflüsse hat, dem es gerecht werden muss. Und das Spannende an dieser Sache ist, was weniger Leute wissen, ist, wie ging Israel damit um? Und Israel hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Historie von Völkern von außerhalb, von Griechen, von Makedoniern, von anderen Völkern, deren Namen die wenigsten heute noch kennen, die Israel immer wieder erobert haben. Die Römer reihen sich einfach nur ein in eine lange Reihe von Feudalherren. Und Israel hat Jahrhunderte vorher damit angefangen zu sagen, wir müssen unsere religiöse Identität bewahren. Wir sind kein eigenständiger Staat mehr, aber unsere religiöse Identität, wir als Juden, das ist das, was wir bewahren können, wir als das Volk Gottes. Und Israel hat damit angefangen, indem sie Regeln eingeführt haben, die sie als Juden halten, um als Juden wahrgenommen zu werden. Zu sagen, wir stehen vielleicht unter griechischer, unter römischer Herrschaft und wir müssen gewisse Regeln im Alltag einhalten. Aber wir als Juden, wir als Gläubige, wir haben nochmal eigene Regeln, die sollen uns herausstellen. Und dieser Gedanke hat mal gut angefangen. Das sage ich ganz bewusst. Das war ein sehr toller Ansatz. Über die Jahrhunderte hinweg zeigt sich aber ganz oft so ein etwas, das gut gedacht ist, ist nicht unbedingt immer gut gemacht. Und in Israel hat es dann folgende Konsequenzen. Man hat mal ursprünglich gesagt, hey, wir als Juden, ja, wir halten zusammen und wir stehen füreinander ein und wir schützen uns, wir halten unsere Gottesdienste, wir halten unsere Traditionen, wir halten unsere Regeln. Und das Ganze wurde dann mit der Zeit immer mehr zu einem, ich sag mal, heute wird man sagen, zu einem sehr, sehr fragwürdigen Praxis. Weil man natürlich gesagt hat, hey, um sich zu schützen, ja, also man hat natürlich gesagt, hey, wir Juden, wir müssen schauen, wir Gläubige. Und irgendwann fängt man halt an zu sagen, ja, wenn wir die Gläubigen sind, dann sind alle, die nicht zu uns gehören, die Ungläubigen. Und von denen müssen wir uns so ein bisschen separieren, von denen müssen wir uns so ein bisschen abhalten. Und das hat mal so begonnen, dass man gesagt hat, hier vor allem von den bösen Feudalherren, von den bösen Mächten, die von außerhalb kommen. Ja, und das war mal so ein ganz guter Gedanke irgendwann, aber irgendwann waren es halt nicht mehr nur die bösen Krieger von außerhalb, sondern irgendwann waren es alle von außerhalb, quasi so alle, die nicht von Israel kommen, die waren automatisch böse. Und dann waren auch automatisch all diejenigen, die irgendwie mit denen was zu tun hatten, waren dann auch, ja, das sind eher so Kollaborateure, das sind Menschen, mit denen wir auch nichts mehr zu tun haben wollen. Das heißt, man hat angefangen, Menschen auszuklammern aus dieser Identität, die eigentlich Juden waren, die aber aufgrund von ihrem Job mit diesen Ausländern, mit diesen Feudalherren zusammenarbeiten mussten. Und es hat sich eine Gewohnheit offenbart, die immer mehr dafür gesorgt hat, dass Regeln aufgebaut wurden, Systeme erfunden wurden, die ein gläubiges Leben quasi in Israel installiert hat, das vor allem davon geprägt war, wer gehört dazu, wer sind denn die Gläubigen und wer gehört nicht mehr dazu. Und es war vor allem dann spannend und vor allem dann sehr gravierend, als Rom kam und Rom Israel erobert hat. Und jetzt kommt es zu einer Situation, als Jesus geboren wurde um diese Zeit. Also wir reden hier, wir sind im Jahre 30 etwa, kommt es zu einer ganz spannenden Situation. Vielleicht kennt ihr das. Rom führt Krieg im Osten. Also es gibt im Osten gibt's eine starke Macht und diese Macht, sehr mächtiges Volk, hat jetzt überlegt, wir überfallen unseren Nachbarstaat und ist dort einmarschiert. Und Rom hat dann gedacht, das können wir nicht zulassen, wir müssen dieses Land verteidigen, weil wenn wir den östlichen Nachbar da einfach machen lassen, wer weiß, wie weit der dann geht. Ja, wir müssen dem Einhalt gebieten und zwar von Anfang an. Also hat Rom Geld investiert und hat im Osten Krieg geführt. Und so ein Krieg ist teuer, das hat auch Rom gemerkt, also hat Rom angefangen, Steuern zu erhöhen und hat Steuern eingenommen, vor allem in Ländern, die dort in der Nähe waren. Das heißt, das Leben wurde teurer. Es gab eine Inflation, Waren wurden teurer, es wurden immer mehr Steuern erhoben. Irgendwie so der ganz normale Alltag wurde immer teurer. Und Israel reagiert so darauf, wie alles, wenn alles teurer wird, fängt man an zu sparen. Das machen auch die Großgrundbesitzer, das machen die Arbeitgeber. Also kam es zu immer mehr Entlassungen, immer mehr Menschen haben ihren Job verloren, standen an der Stelle, dass sie gemerkt haben, das Leben wird immer teurer. Wir haben aber immer weniger Einnahmen, die Zeiten werden unsicher und das alles, weil im Osten irgendwo Krieg geführt wird und damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Kommt euch bekannt vor? Gut. Das ist die Situation zur Zeit, als Jesus in Israel unterwegs war. Und jetzt kommt ein sehr gefährliches Gemisch zusammen, nämlich das ist die Situation, Menschen sind verunsichert, sehnen sich natürlich nach Halt. Und jetzt ist ein System installiert, das vor allem sagt, wir schauen mal zuallererst, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? Weil dieses System hatte eine ganz einfache Angewohnheit zu sagen, na klar, schauen wir nacheinander, wir sind ja eine starke Gemeinschaft. Aber wir schauen natürlich nur nach denen, die auch zur Gemeinschaft dazugehören. Wir können uns ja nicht um alle kümmern. Dann könnte ja am Schluss jeder kommen, ja? Wir können ja nicht die ganze Welt retten. Wir kümmern uns nur um die Leute, die zu uns gehören, nur die Israeliten. Und jetzt definieren wir nochmal sehr genau, wer sind denn Israeliten und wer nicht. Und in diesen Punkt hinein kommt jetzt Jesus und zieht in Israel unterwegs. Und vielleicht erkennt ihr jetzt so ein bisschen so diese Geschichten wieder. Israel, Jesus ist ja unterwegs in Israel und wir kennen, glaube ich, alle die großen Geschichten der Evangelien. Jesus, der unterwegs ist und Menschen begegnet, der große Wunder vollbringt, der Menschen begegnet, die auf der Straße sind, die blind sind, die gelähmt sind, die irgendwie in den Städten leben, aber trotzdem von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, die Aussätzigen und Kranken. Wir sehen, wie Jesus Menschen begegnet, die fragwürdige Jobs haben, die Zöllner. Warum kennen wir heute im Jahr 2024 überhaupt den Begriff des Zöllners? Ja, weil Jesus so vielen von denen begegnet. Und nicht einfach nur begegnet, sondern liebevoll begegnet. Zu ihnen kommt und etwas macht, das für die Gesellschaft damals vollkommen undenkbar war. Er isst mit ihnen. Er lädt sich zum Abendessen und sagt, hey, hier, Matthäus oder Zachäus oder wie sie alle heißen, ich muss heute zu dir kommen. Und weißt du, wenn ich sowieso gerade bei dir bin, dann lad doch einfach noch deine ganzen Zöllnerfreunde ein und dann esse ich mit euch. Er begegnet Menschen, die krank waren, die Ausländer waren, die sündige Jobs hatten. Er begegnet Prostituierten. Und all diesen Menschen begegnet er nicht einfach nur so im Vorbeigehen, sondern indem er sie aktiv aufsucht, indem er wirklich gezielt dorthin geht. Und wenn man das Lukas-Evangelium so liest, das ist eine Geschichte, die erzählt, wie Jesus in Israel tatsächlich unterwegs ist, dann finde ich das manchmal so spannend. Jesus geht manchmal ganz gezielt in diese Dörfer, läuft auf so einen Zöllner zu und sagt, zu dir wollte ich. Stellt euch mal vor, ich weiß, ich kenne jetzt Bamberg nicht so gut, bei mir in Kaiserslautern ist es so, da gibt es ein Rotlichtviertel. Ja, da ist man dann, an gewissen Tageszeiten ist man nach 10 Uhr dort nicht mehr, weil man genau weiß, wer nach 10 Uhr dort in den Gegenden ist. Stellt euch vor, euer Pastor, dessen Auto ist nach 10 Uhr dort in dieser Gegend. Genau, und man hätte sofort ein Bild im Kopf, warum ist der dort? Und jetzt stellt euch vor, Jesus macht genau das. Jesus macht ganz provokant genau das. Der kommt in eine Stadt und geht auf Menschen zu und alle steht außen rum und denkt sich so, was soll denn das? Und das erklärt so ein bisschen diese Spannung, in der Jesus steht, weil wir kennen das Evangelium und ich liebe die Evangelien und ich liebe diese frohe Botschaft, diese Geschichten von Jesus, der Menschen begegnet, der sie heilt, der ihnen begegnet, der ihnen komplett liebevoll begegnet. Und es gibt aber eben auch diese Gegenseite, die Geschichten, in denen Gelehrte kommen, Pharisäer, andere gebildete Menschen aus Israel und in das Streitgespräch mit Jesus gehen und sagen, Jesus, was machst du hier eigentlich? Und ich verstehe das, das ist gar nicht so dieses, wir haben manchmal so dieses Bild, ah, die bösen Pharisäer. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern die Pharisäer haben ein Bild im Kopf, dass sie sagen, hier Jesus, eigentlich geht es doch darum, wer zum Volk Israel gehört und wer nicht. Und die Regeln sagen doch ganz klar, dass die nicht dazugehören. Jesus, was machst du bei denen? Und die sich dann vor allem daran stören, dass Jesus ja nicht nur bei denen ist, sondern zu diesen Menschen auch sagt, hey, ihr gehört zum Volk Gottes dazu. Gott hat ein Interesse an euch, Gott hat euch nicht vergessen, Gott liebt auch dich. Und das ist eine Situation, wo manche Pharisäer, manche Schriftgelehrten nebendran stehen, das mitbekommen und denen die Kinnlade im wahrsten Sinne des Wortes einfach runterfällt und die ganz einfach sagen, also, stopp. Hier ist ein Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, Jesus, also das geht nicht. Und das finde ich so interessant, auch für uns heute, weil ich mich frage, wie gehen wir eigentlich heute damit um? Wir schauen in die Evangelien hinein und ich finde diesen Blick immer so interessant und ich kenne das dann auch von mir, zu sagen, ja, auf der einen Seite Jesus und seine Jünger, die umherziehen und die Liebe Gottes verkünden und auf der anderen Seite haben wir so die Pharisäer, die Bösen, die Gegner, so die großen Endgegner. Wir feiern nächste Woche Ostern, ja, wir wissen ja, was passiert. Und die Frage ist halt schon, okay, ich glaube, dass dieses Bild nicht so einfach ist, zu sagen, hier sind die Guten, Jesus, und hier sind die Bösen. Ich glaube, dass es Gründe gibt, dass es Menschen auf der einen Seite gibt, die begründet nachfragen und auch ganz einfach sagen, Jesus, hier wird mein System gerade komplett auf den Kopf gestellt und du gehst da einfach drüber, und die herausgefordert sind, die von ihrem Interesse her schon versuchen, auch Gott nachzufolgen und zu sagen, Jesus, ich bin groß geworden in der Tora-Schule und ich habe jetzt über 50 Jahre die Tora studiert, und zwar so, dass diese Menschen nicht dazugehören, die sich ja teilweise bewusst gegen Gott entscheiden. Und jetzt kommst du und willst mir erzählen, dass die trotzdem dazugehören? Wie funktioniert das? Und ich erlebe das, dass es gerade in den Zeiten, in denen es eng wird, in denen es schwierig wird, in denen Krisen aufeinander folgen, dass Systeme, vor allem Glaubenssysteme, dazu neigen, diese Grenzen ein bisschen enger zu ziehen. Dass diese Hilfsbereitschaft, die grundsätzlich da ist, zu sagen, natürlich helfen wir Menschen, natürlich sind wir für andere da, aber dann, wenn es dann doch mal ein bisschen enger und herausfordernder wird, dass es dann sehr schnell ist, zu sagen, natürlich helfen wir, aber lass uns doch erstmal bei den Menschen helfen, die bei uns ganz nahe sind. Ja, weil ich muss ja auch erstmal nach mir schauen und dann nach meiner Familie und dann nach meinen Kindern und wenn denen geholfen ist, dann nach meinen anderen Verwandten und wenn dann noch was da ist, dann nach meinem Haus. Und wenn dann noch was da ist, dann nach meinen engsten Freunden. Und ich glaube, dann wird es schon eng. Ich glaube, dass wir momentan auch einfach Systeme oder Zeiten erleben, in denen sich die Frage stellt, ja, wie gehen wir denn damit um? Wie können wir denn in diesen Zeiten unterwegs sein? Vor allem, wie können wir auch aktiv werden? Wie können wir nach außen gehen? Und Jesus lebt uns das vor und fordert uns heraus und sagt, hier begegnet anderen Menschen. Das ist sein ganzes Sein. Und das ist eine große Streitfrage, der Jesus begegnet. Das ist eine große Streitfrage, mit der Jesus konfrontiert wird. Es gibt nämlich die eine Gegebenheit, in der ein Gelehrter kommt und sagt, Jesus, hier, das, was du machst. Und der fordert ihn heraus und sagt, hey, Jesus, das überfordert mich. Jesus, was machst du hier? Und er stellt die Frage und sagt, Jesus, was tust du und vor allem, was sollen wir tun? Und Jesus antwortet ihm und sagt, hier, frag dich doch mal selber, was sollst du denn tun? Was steht denn in den ganzen Geboten und Gesetzen, wenn du doch gelehrt bist, was hast du gelernt? Und der Gelehrte sagt dann ganz fleißig auf die ganz bekannten Regeln. Liebe Gott mit allem, was du hast und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist das sogenannte Doppelgebot der Liebe, das so markant in der Mitte der Evangelien steht, das selbst die alten Gelehrten in Israel kannten. Es ist die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Und Jesus sagt, hier, wenn du mich fragst, worum es geht, was du tun sollst, dann sind es genau diese beiden Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist eine Antwort, die Jesus uns gibt, 2000 Jahre vor unserer Zeit, die bis heute wirkt, an der sich nichts verändert hat. Jesus schaut auf uns und sagt, hier, ich verstehe, dass Zeiten herausfordernd sind und dass sie sich ändern. Und wenn ihr mich fragt, wie ihr heute in gewissen ethischen Fragen umgeht, dann schaut uns Jesus, glaube ich, an und lächelt manchmal milde und sagt, wenn ihr tatsächlich fragt, mit einem Blick in die Bibel, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen sollen, viel Spaß beim Suchen, wo ihr einen Bibelvers findet, in dem ich was über künstliche Intelligenz sage. Er fordert uns heraus und sagt, diese Begegnung mit ihm sind in Zeiten wie heute manchmal herausfordernd, weil es Dinge gibt, über die uns die Bibel gar nichts sagen kann. Weil Jesus sagt, hey, es geht nicht immer um diese ganz großen Dinge. Es geht darum, was ist denn das, was hinten dran steht? Was ist das, was durch die Zeiten hindurch halten kann? Und das ist dieses eine Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir dieses Gebot halten, werden wir merken, dass sich in unserer Begegnung mit anderen etwas verändert, dass sich in unserem Verhalten allgemein etwas verändert. Das ist die Antwort, die Jesus diesem Gelehrten gibt und der Gelehrte, der daneben dran steht und sagt, das ist mir zu einfach, Jesus, das ist mir zu platt, das ist mir auch nicht genug. Und der dann hinterfragt und sagt, Jesus, gib mir mehr. Und der dann so eine Frage stellt und ich glaube, die könnten wir heute ganz genauso fragen. Dieser Mann stellt die Frage, Jesus, wer ist eigentlich mein Nächster? Und diese Frage finde ich so interessant. Diese Frage könnten wir heute eins zu eins stellen. In Zeiten, in denen es eng wird für uns. Ich habe mal einen alten Arbeitskollegen gehabt, mit dem ich in dieser Streitfrage sehr weit auseinandergegangen bin. Er hat mir gesagt, weißt du, Patrick, für mich gilt folgender Leitsatz. Wenn jeder nach sich selber schaut, ist jedem geholfen. Kennt ihr das? Ich habe ihn damals angeschaut und gesagt, ja, das funktioniert so lange, bis es, wie es dir gut geht. Also das kann ich schön sagen, wenn ich ein Haus daheim habe, zwei Autos in der Garage, meine Familie daheim ist und meine drei Kinder dann schon auf dem Weg zum Studium sind. Ich habe gesagt, dann fällt mir das einfach zu sagen. Das Problem an dieser Stelle ist, wenn mein Job weg ist, die Kredite für mein Haus fällig werden, ja, und meine drei Kinder fragen, warum sie nicht aufs Studium können, weil das Geld nicht da ist, dann ist diese Aussage ein bisschen kurz gefasst. Er hat mir damals nicht geglaubt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mir ist es ganz oft begegnet, diese Mentalität, und ich erlebe sie heute ganz oft. Diesen Blick vor allem mal nach mir. Diesen Blick, hey, ich muss erst mal nach mir schauen. Das Wichtigste ist doch erst mal, dass es mir gut geht und meiner Familie und meinen Freunden. Und wenn es uns allen gut geht, wenn für uns wirklich gesorgt ist, dann können wir schauen, ob wir anderen auch noch helfen können. Und ich verstehe den Gedanken. Und ich verstehe ihn so gut. Und ich verstehe ihn gerade jetzt, wo wir wirklich sagen müssen, nach all den Zeiten, nach all diesen Momenten und Herausforderungen, nach all den Krisen, wenn Menschen wirklich in Bedrängnis kommen, ich habe Menschen erlebt, die ihren Job verloren haben, denen es eng wird, ich verstehe ihn. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass es zu kurz gedacht ist. Wenn wir immer nur alle nach uns selber schauen, dann werden die Menschen eben auf der Strecke bleiben, die eben nicht nach sich selber schauen können. Die aufgrund von Umständen und Situationen herausgefordert sind und die an ihren Grenzen sind mit ihren eigenen Mitteln. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Gott sich gedacht hat, als er irgendwann mal ursprünglich das Konzept der Gemeinde hereingebracht hat und gesagt hat, hier sind Menschen, die einfach miteinander unterwegs sind und füreinander schauen, nacheinander schauen und füreinander sorgen. Ich glaube, dass dieses Konzept bewusst reingestellt wurde, weil Gott gesagt hat, wenn jeder nach sich selber schaut, ist jeder überfordert. Das funktioniert nicht, dass immer nur Einzelne nach sich schauen, sondern es ist viel einfacher und besser, wenn mehr Menschen nacheinander schauen. Ich glaube auch, dass es vor allem für uns eine Herausforderung ist als Gemeinde, weil ich glaube, dass dieser Ruf vor allem uns als Gemeinden insgesamt gilt. Ich glaube, dass wir auch in Deutschland in dieser Zeit eine gewisse Bedeutung haben, eine gewisse Aufgabe, eine Herausforderung haben, diesen Krisen der Zeit zu begegnen. Und wenn wir davon reden, dass wir doch als Gemeinden von einer Hoffnung erfüllt sind durch Jesus Christus, eine Hoffnung, die größer ist und stärker ist als alle Zeiten, ja, wann soll denn diese Hoffnung nötiger sein als zu Zeiten wie jetzt, wo die ganze Welt quasi rumläuft und sagt, ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also wann, wenn nicht jetzt, braucht die Welt eine Hoffnung, die nicht aus ihr herauskommt? Wann, wenn nicht jetzt, braucht es Gläubige, die sagen, hier ist mehr als der reine Egoismus. Wann, wenn nicht jetzt, braucht es Menschen, die auftreten und sagen, hier bin ich und ich schaue nach anderen. Dieser Mensch, dieser Gelehrte begegnet Jesus und stellt diese Frage. Und Jesus antwortet ihm mit dem ganz bekannten Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Erzählt ihm die Geschichte, wie ein Mensch von Jerusalem nach Jericho wandert und überfallen wird. Und es kommen zwei Menschen an ihm vorbei, ein Tempeldiener, ein Priester. Und sie gehen an ihm vorbei und lassen ihn dort liegen. Und zum Schluss kommt ein Samariter, ein ganz unbeteiligter Mensch, und geht zu diesem Mann hin, lässt sich von ihm berühren, versorgt seine Wunden und bringt ihn in Sicherheit. Und dieses Gleichnis ist die Erinnerung von Jesus an uns. Priester und Levit, die in dieser Geschichte erwähnt werden, diese Tempeldiener, stellt uns Jesus dorthin auf die Frage des Gelehrten. Wer ist mein Nächster? Worum geht's? Jesus, was sollen wir tun in dieser Zeit? Und Jesus sagt, es gibt das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wir können das nur gemeinsam denken. Wenn wir nur Gott lieben, wenn wir uns quasi hinstellen und sagen, wir ziehen uns zurück, Gottes Liebe langt doch. Wenn wir als Gemeinschaft einfach hier sind und Gott anbeten und Feste feiern und Gottesdienste und fest genug glauben, wenn wir doch Gott nur lieben, dann wird alles gut. Eine Gottesliebe, die den Nächsten nicht im Blick hat, ist ein Priester und ein Levit, der mit dem ganzen Leben, der sein ganzes Leben dafür investiert, Gott zu dienen, und in dem Moment, wo ihm der Verletzte vor Füßen liegt, wegschaut und vorbeigeht. Eine Gottesliebe, die für sich alleine steht, wird herzlos. Und das ist die große Warnung, die Jesus uns gibt. Eine Gottesliebe schaut auf den Nächsten. Die Gottesliebe zeigt sich in der Begegnung mit den Mitmenschen. Mit den Mitmenschen, die am Wegesrand liegen, aus welchen Gründen auch immer, ob verschuldet oder unverschuldet. Eine Gottesliebe zeigt sich in der Begegnung mit den Menschen, die dort am Wegesrand liegen und Hilfe brauchen, die vielleicht nicht danach fragen können, die vielleicht keine Ahnung haben, was sie tun. Eine Gottesliebe zeigt sich in der Begegnung mit dem Mitmenschen, in einer Liebe, in einer Begegnung, die nicht danach fragt, warum. Der Samaritaner hält an, ohne zu fragen, warum sollte ich das tun. Der Samaritaner hat keinen Grund. Der Samaritaner hat keinen Grund anzuhalten. Es ist eine grundlose Liebe. Aber weil sie grundlos ist, ist sie bedingungslos. Der Samaritaner fragt nicht zuerst, warum soll ich dir helfen? Was habe ich da davon? Was soll das Ganze überhaupt? Der Samaritaner begegnet diesem Menschen und hilft ihm. Und ich finde deshalb diese Geschichte so bedeutsam für uns heute. Denn mir begegnet das so oft, dass wir in allerersten Linie fragen, warum machen wir das einfach? Und da können wir in die Zeitung schauen, wir können alle Hilfsprogramme anschauen, wir können auch hier in die Stadt schauen. Wisst ihr, es ermüdet mich, wenn jede Debatte, die wir führen, darüber, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, zuerst mal fragt, warum? Warum sollten wir Geld ausgeben, um irgendwo Krieg zu beenden? Warum sollten wir Geld ausgeben, um anderen Menschen Hunger zu stillen? Warum sollten wir Geld ausgeben für Hilfsmittel? Warum sollten wir anderen Menschen davor bewahren, dass sie im Mittelmeer ertrinken? Wisst ihr, und es ermüdet mich an dieser Stelle, weil ich mich wirklich frage, warum müssen wir überhaupt fragen, dass wir Menschen helfen wollen? Und ich lese diese Geschichte und ich lese diese Evangelien und mir begegnet ein Jesus, der sagt zu diesen Schriftgelehrten, zu den Pharisäern seiner Zeit, zu uns heute, wenn ihr erst anfangen müsst zu fragen, warum ihr Menschen lieben sollt, dann habt ihr noch nicht verstanden, was es bedeutet, bedingungslos geliebt zu sein. Der Weg, auf den Jesus uns einlädt, und es ist eine Einladung, dass es sein Evangelium ist, kommt zu mir und erfahrt, was es bedeutet, bedingungslos geliebt zu werden. Jesus kennt jede einzelne unserer Geschichten. Jesus weiß, wann wir am Wegesrand gelegen haben. Er weiß, wann wir unbeteiligt dort gelegen haben, weil uns das Schicksal mal wirklich einen Schlag verpasst hat. Und Jesus weiß auch, wann wir dort am Wegesrand gelegen haben, weil wir selber Mist gebaut haben. Und Jesus weiß, dass er gekommen ist und hat uns jedes Mal die Hand ausgestreckt, hat gesagt, hier bin ich, ich helfe dir auf. Und Jesus lädt uns ein und sagt, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach auf diesem Weg von Jerusalem nach Jericho, zwischen Himmel und Erde. Komm und folge mir nach. Aber sei dir bewusst, dass auf diesem Wegesrand andere Menschen liegen werden, genauso wie du, die jetzt in diesem Moment Hilfe und einfach grundlose Liebe nötig haben, die sich danach sehnen, dass jemand da ist, der ihnen die Hand ausstreckt und sagt, hier bin ich, lass dir helfen. Und dazu möchte ich euch heute Morgen einladen. Die Frage, wo führt der Weg uns hin, ist nicht die Frage, die ich von Compassion euch stelle. Die Frage, wo führt der Weg uns hin, ist die Frage, die Jesus jedem Einzelnen von euch stellt. Zu sagen, wenn wir nachher hier rausgehen, aus diesem Gottesdienst, aus der Stadtmission, wenn wir rausgehen aus diesem Tempel, aus dieser Gemeinde, raus in die Welt, wo führt der Weg uns hin? Und wer sind die Menschen, die da am Wegesrand liegen und darauf warten, dass wir die Hand danach ausstrecken? Vielen Dank.